MECFS, das ist ein sperriger Begriff, aber dahinter verbergen sich verschiedenste ziemlich schlimme Symptome für die Betroffenen. Lange Zeit sind die so ein bisschen abgetan worden als psychosomatisch oder einfach nicht so wild. Aber aktuelle Forschung widerspricht, die Erkrankung ist eine schwere organische Störung mit gravierenden Folgen. Und das ist unser Thema heute hier im Spektrum-Podcast. Und so viel kann ich schon mal verraten, ihr hört gleich auch direkt von einer Betroffenen. Daher der Hinweis, wer denkt, dass ihm oder ihr dieses Thema vielleicht zusetzen könnte oder überfordert, skippt diese Folge vielleicht oder nur den Part mit der Betroffenen, das kündige ich dann auch nochmal an. Und ansonsten, das ist der Spektrum-Podcast, mein Name ist Marc Zimmer, schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, MECFS, diese Abkürzung steht für myalgische Enzephalomyelitis, / chronisches Fatigue-Syndrom. Und dahinter verbirgt sich eine Erkrankung, die lange Zeit unterschätzt oder vielleicht auch missverstanden wurde. Viele Betroffene kämpfen nicht nur mit massiven körperlichen Problemen wie Schwäche, Erschöpfung oder auch Einschränkungen im Alltag. Sie müssen auch noch für die Anerkennung ihrer Leiden kämpfen. Denn MECFS wird immer noch häufig als psychosomatisch abgetan. Vielleicht auch, weil die Krankheit eben so viele Facetten hat und so schwer klar zu fassen ist. Aber aktuelle Forschungsergebnisse, die sagen eben sehr deutlich, dass wir es hier mit einer schweren organischen Multisystemerkrankung, wenn man so will, zu tun haben. Und Spektrum der Wissenschaft widmet sich deshalb MECFS aktuell in einer Themenwoche. Und auch wir im Podcast hier wollen darüber sprechen. Anna Lorenzen, die ist Redakteurin im Bereich Life Sciences bei Spektrum und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Anna.
Hallo Marc.
Ja Anna, was genau verstehen wir denn unter diesem doch etwas sperrigen Begriff MECFS und was sind die Symptome vielleicht?
Ja, also wie du schon gesagt hast, steht das ME in MECFS für myalgische Enzephalomyelitis, also ein ganz schwieriger Begriff. Und dieser Begriff beschreibt, dass es sich um Entzündung im zentralen Nervensystem handelt, sowie um Muskelschmerzen. Und das CFS steht für chronisches Fatigue-Syndrom und meint also eine dauerhafte, sehr schwere Erschöpfung. Und die Krankheit ist daher auch als chronisches Erschöpfungssyndrom bekannt. Das wird aber auch ab und zu kritisiert, weil es geht weit über eine Erschöpfung hinaus. Bei MECFS kann das halt so schlimm sein, dass die Menschen jahrelang bis jahrzehntelang ihr Leben quasi nur noch im Liegen verbringen, hauptsächlich oder tatsächlich wirklich nur noch. Und es fehlt ihnen halt komplett die Kraft für die alltäglichsten Dinge. Also nicht im Sinne von einer bloßen Müdigkeit oder Antriebslosigkeit, das darf man halt nicht verwechseln, sondern es handelt sich um eine Energielosigkeit auf Ebene des Körpers bis rein in jede Zelle. Und zu den Symptomen gehören beispielsweise massive Schlafstörung, kognitive Probleme, zum Beispiel Brain Fog, das nennt man ja auch Gehirnnebel. Und das wird so beschrieben, dass man seine Gedanken irgendwie kaum greifen kann, alles ist nebulös. Es sind Konzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme und Wortfindungsstörungen. Hinzu kommt auch die orthostatische Intoleranz. Denn das autonome Nervensystem funktioniert nicht mehr richtig bei den Betroffenen. Und das heißt, der Körper ist nicht mehr dazu in der Lage, den Kreislauf an eine aufrechte Position, das heißt Orthostase, anzupassen. Es kommt zu starken Schwindel, rasendem Puls, also Herzklopfen, der Blutdruck sinkt ab. Und außerdem haben die Betroffenen oft sehr starke Schmerzen im ganzen Körper, sind infektanfällig und haben so eine Hyperempfindlichkeit gegenüber Reizen. Das ist auch ganz häufig. Ja, es sind also sehr viele Symptome. Es ist eine Multisystemerkrankung. MECFS hat aber auch ein Kernsymptom. Und zwar ist das die postexertionelle Malaise. Auch wieder so ein sperriger Begriff. Das ist eine Zustandsverschlechterung nach Belastung. Und zwar setzt die zeitversetzt ein. Das heißt, es kommt zu einer Belastung und dann Stunden bis Tage später kommt es zu einem Crash. Das heißt, dass alle Symptome, die vorher schon da waren, nochmal deutlich schlimmer werden. Und zum Teil können sich die Menschen davon gar nicht mehr erholen. Das kann zum Beispiel typischerweise sein, wenn sie in eine Klinik eingeliefert werden und die sind meist noch gar nicht an diese Betroffenen so eingestellt, dann ist es eine komplette Reizüberflutung, diese Umgebung. Das kann aber auch schon sowas sein wie ein Spaziergang oder ein Gespräch. Das ist wirklich extrem. Das kann man sich als Nicht-Betroffener kaum vorstellen. Und daher versuchen halt die Betroffenen, Überreizung zu vermeiden. Und viele Erkrankte liegen halt nur in völlig reizarmer Umgebung, also ohne Licht, ohne Geräusche. Und das wird auch häufig beschrieben von ihnen als wie lebendig begraben sein. Und um so einen Crash zu vermeiden, und es gibt ja bisher auch sonst keine Therapien, wenden Patienten sogenanntes Pacing an, um diese Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten. Das heißt, sie müssen ganz genau abwägen, macht es jetzt Sinn, diese Treppe noch runterzugehen, wenn ich dann abends mit meiner Familie nicht mehr am Tisch sitzen kann? Das heißt, diese Symptome führen zu erheblichen Einschränkungen im Alltag. Ja, und in schweren Fällen zu einem hohen Grad an Behinderung. Und die können dann wirklich gar nichts mehr. Nicht sprechen, sich nicht waschen. Vielleicht können sie sich im Bett einmal umdrehen. Und das sind wirklich furchtbare Schicksale. Und ja, was ich noch sagen wollte, ME/CFS gibt es ja schon sehr lange, also nicht erst seit der Covid-19-Pandemie. Denn ME/CFS wird auch durch andere Viren ausgelöst, zum Beispiel auch Grippeviren. Aber vor allem durch das Epstein-Barr-Virus, also das kann nach einer, wenn man zum Beispiel pfeifersches Drüsenfieber hatte, dann gibt es einen kleinen Prozentsatz der Menschen, die darauf ME/CFS entwickeln. Und erst durch die Pandemie ist das überhaupt so ins Bewusstsein von vielen Menschen gelangt. Aber wie gesagt, diese Krankheit gibt es eigentlich schon sehr lange, wurde aber bisher unzureichend erforscht.
Ja, das muss man vielleicht nochmal klarstellen. Also man hat das vielleicht auch im Zusammenhang mit Long-Covid öfter mal gehört, ME/CFS, aber das ist nicht das Gleiche.
Ja, also die Überschneidung der Symptome ist sehr groß und 50% jener Patienten mit Long-Covid haben nach einem halben Jahr auch eine ME/CFS-Diagnose. Ob es sich um wirklich dieselbe Erkrankung handelt oder ob die Symptome sehr ähnlich sind, das muss noch final erforscht werden. Und daher ist es bislang auch ein bisschen kompliziert mit den Begriffen. Also Long-Covid wird manchmal auch als Überbegriff vorgeschlagen und dann wäre ME/CFS eine Unterform davon. Das wird aber noch kritisch diskutiert. Ich habe mit Professor Joachim Schulze vom DZNE in Bonn gesprochen und laut ihm wird man wahrscheinlich irgendwann ME/CFS als Überbegriff nehmen und Long-Covid ist dann eine Form davon. Denn ME/CFS kann ja auch durch andere Viren ausgelöst werden und Long-Covid wäre dann quasi die Form, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Und das ist bisher alles noch recht fluide in den Begrifflichkeiten.
Und jetzt widmet ihr euch dieser ja wirklich furchtbaren Erkrankung, was man so hört von den Symptomen, die du schilderst, in der Themenwoche, habe ich schon gesagt, bei Spektrum der Wissenschaft. Und ein ganz zentraler Bestandteil davon ist ein Text von einer Betroffenen, nämlich von Nathalie Grams. Die ist selber Ärztin, kennt man vielleicht, hat auch mal einen Podcast gehabt eine Zeit lang und hat seit einer Covid-Erkrankung mit ME/CFS zu kämpfen. Und ihr Leben hat sich seitdem wirklich, das muss man so sagen, komplett auf den Kopf gestellt. Also sie hat für diesen Artikel ihre Geschichte mit euch geteilt, um den Artikel selber zu schreiben. Das könnte sie nämlich, ist ja auch Wissenschaftsjournalistin und Ärztin, ist sie einfach zu schwach gewesen. Sie hat euch quasi das, wie es ihr geht und so weiter, diktiert, ne? Und ihr habt dann den Text daraus gemacht. Und obwohl sie so geschwächt ist, hat sie sich tatsächlich auch die Zeit genommen, mit mir kurz per Videocall zu sprechen. Wir haben das vorher schon aufgezeichnet und ja, da wollen wir auf jeden Fall mal reinhören. Dann, ja, hallo Frau Grams erstmal. Starten wir doch gleich vielleicht mal so rein. Wie geht's Ihnen zurzeit und mit welchen Einschränkungen oder Symptomen haben Sie zu kämpfen?
Ja, also zunächst mal muss ich vielleicht sagen, dass es mir wirklich deutlich besser als zum Anfang meiner Erkrankung ging. Und das ist unglaublich viel wert. Trotzdem ist das Leben natürlich immer noch von den Einschränkungen bestimmt. Also nichts geht leicht, nichts geht schnell. Und das meiste ist mit Schmerzen und mehr Kraftanstrengung verbunden, als ich das aus gesunden Zeiten kenne. Und ich brauche auch viel länger für die Regeneration. Aber ich kann mittlerweile auch was anderes machen, als im Bett liegen.
Und worüber sprechen wir da nochmal konkret gefragt, wenn wir so an Symptome denken?
Also das Bedeutendste ist wahrscheinlich einfach immer noch die Muskelschwäche. Sie sehen es jetzt auch, ich liege mit halb angelehntem Oberkörper. Ich kann immer noch nicht lange frei sitzen. Ich kann mich tatsächlich besser bewegen im Sinne von gehen oder aufstehen, als ich sitzen kann, weil alle diese statischen Haltungen eben mehr Muskelkraft erfordern. Und da spielt die Muskelleistung bei mir einfach immer noch nicht mit. Und das Zweite sind Schmerzen, die wahrscheinlich einfach durch fehlgesteuerte Durchblutung, durch einen bisschen instabilen Kreislauf kommen. Und natürlich die Fatigue, verbunden auch mit Brain Fog, was es mir schwer macht, mich lange zu konzentrieren. Aber es geht auch schon viel besser als am Anfang.
Ja, kommen wir vielleicht mal, wenn Sie ihn selber gerade ansprechen, auf den Anfang zu sprechen. Wie ist das denn losgegangen?
Ja, bei mir fing es nach der zweiten Corona-Infektion an und war von Anfang an komisch irgendwie. Also anders als bei der ersten Infektion, wo es wirklich mehr so eine schwere Grippe-Problematik war es von Anfang an mit Kreislaufstörungen, Schlafstörungen und so ganz komischen Sachen wie totalen Schwitzanfällen, dann totalen Frieranfällen verbunden. Also am Anfang konnte ich, als ich noch nicht so genau wusste, was ich hatte, ja noch aus dem Haus, gerade wenn ich zum Beispiel zum Arzt gegangen bin. Und allein dieser Temperaturunterschied von drinnen zu draußen hat damals auch wirklich immer so ein Kreislaufüberschnappen gebracht und Hustenanfälle, was mich mega irritiert hat, was ich so als Ärztin auch gar nicht ein- oder zuordnen konnte. Und erst im Nachhinein auch verstanden habe, als ich dann wusste, ich habe Long-Covid. Und das war dann tatsächlich auch das größte Problem, als ich wieder nach 6 Wochen versucht habe, anzufangen zu arbeiten, weil ich dachte, es muss doch jetzt irgendwie wieder gehen. Was soll das? Also, dass ich gemerkt habe, ich kann überhaupt nicht so lange sitzen. Also meine Arbeit besteht im Wesentlichen aus Bildschirmarbeit, Schreiben, Lesen, Videokonferenzen. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Also mein Kreislauf bricht regelrecht zusammen. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dachte, nee, das ist jetzt nicht einfach nur eine lange Rekonvaleszenz. Das sind ja komplett andere Symptome, als man jetzt durch so eine Lungengrippe erwarten würde, sage ich jetzt mal. Und das war dann der Anfang von dem Begreifen, dass es wahrscheinlich Long-Covid ist.
Und jetzt haben Sie seit gut 1,5 Jahren waren es, ne, damit zu tun?
Genau, November 23 und so ab Januar 24 wusste ich dann, okay, also da stimmt irgendwas ganz und gar nicht.
Und Sie haben schon gesagt, natürlich gibt es einen Verlauf und es geht Ihnen jetzt schon besser. Was macht Ihnen denn so, vielleicht auch abseits der Symptome, mal an der Situation am meisten zu schaffen?
Das Schwierigste ist wahrscheinlich, dass die Krankheiten einfach noch nicht gut erforscht sind, noch nicht gut bekannt sind. Bei mir kam dann ja auch noch ME/CFS dazu, was einfach auch eine Krankheit ist, die sich mittlerweile in einem völligen Kulturkampf befindet, was als betroffene Person extrem anstrengend ist, weil man sich nicht nur irgendwo nicht hinwenden kann, weil oft auch die Fach- oder die Ärzteschaft einfach nicht gut informiert sind, das ganze Sozialsystem noch nicht darauf ausgerichtet ist, sondern dass man zusätzlich auch dauernd noch mit den Zweifeln an der Krankheit sich auseinandersetzen muss oder damit zu kämpfen hat und irgendwie nicht nur für sich und seine Gesundheit kämpft, sondern insgesamt auch für die Anerkennung und für die Bekanntmachung der Krankheiten und ihrer besonderen Beschwerden. Und das ist extrem anstrengend.
Das ist auch was Sie wirklich dann regelmäßig erlebt haben, also dass Sie nicht ernst genommen werden?
Ja, also auch als Ärztin, was mich irgendwie zutiefst erschreckt hat, dass da auch kaum Gespräche auf Augenhöhe möglich waren, weil ich kannte mich am Anfang ja auch nicht richtig aus und war auf der Suche und wollte auch in gewisser Weise einfach Patientin sein und Hilfe bekommen. Und dass die erstens verwehrt wurde und zweitens aber auch immer in Frage gestellt wurde, ob man das überhaupt haben kann, das hat es schwierig gemacht, sozusagen erstmal eine Basis zu finden, auf der man sich auch wieder verbessern kann oder überhaupt irgendwie mit der Krankheit und all ihren Ausfallserscheinungen klarkommen kann, weil man nicht nur nicht weiß, was man hat, sondern auch das, was man ja real erlebt, andauernd in Frage gestellt wird. Und auf welcher Basis soll man dann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und im Zweifel auch einfach wieder besser zu werden, im besten Fall zu genesen? Das hat mich extrem verwirrt als Ärztin, muss ich sagen, weil ich mir denke, die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten ist es, erkrankten Menschen zu helfen und nicht zu sagen, ich verstehe nicht, was sie haben, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich tun soll, vielleicht bilden sie sich das alles nur ein. Das ist irgendwie keine Basis des Miteinanders im Arzt-Patienten-Verhältnis und das stört mich bis heute extrem. Und jetzt kommt der Kulturkampf hinzu, jetzt wird's noch schwieriger und da fragt man sich echt so, hä, was ist mit unserer Medizin passiert und ihrer Aufgabe, erkrankten Menschen zu helfen, egal was sie haben. Und nicht die große Moralfrage aufzumachen, ist man jetzt ein guter Patient oder eine schlechte Patientin? Im Vergleich zu anderen Erkrankungen frage ich mich einfach, was da passiert. Wir reißen auch nicht der Oma in der Krankenhauscafeteria das Stück Kuchen weg, wenn wir wissen, dass sie für eine Diabeteseinstellung hier ist und sagen, die hat ein Mindset-Problem, so fangen wir gar nicht erst an zu behandeln, sondern wir versuchen doch, die Patientinnen und die Menschen, die erkrankt sind, an der Stelle abzuholen, wo sie stehen und ihnen kein Mindset-Problem von vornherein zu unterstellen, bevor wir eine adäquate Behandlung beginnen.
Und von Ihren Schilderungen jetzt ausgehend wäre dann auch tatsächlich meine abschließende Frage, was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen?
Also erstmal was ganz Banales, nämlich mehr Forschung, weil ich denke, mit mehr Wissen ist auch die Anerkennung leichter und auch das Verstehen leichter, was Betroffene wirklich haben. Aber ich würde mir wirklich auch im täglichen Umgang mit Erkrankten wünschen, dass sie per se einfach erstmal ernst und angenommen werden. In der Medizin, im Sozialsystem, weil gerade je schwerer man betroffen ist, umso weniger kann man für sich kämpfen. Und die Schwerstbetroffenen sind ja wirklich komplett pflegeabhängig, oft bettgebunden, oft wirklich schwerst erkrankt. Da kommt auch eigentlich kein Arzt, keine Ärztin mehr hin, weil wer macht schon Hausbesuche, wenn man nicht mal glaubt, dass es diese Erkrankung wirklich gibt? Und das ist ein so großes Problem, was mitten in der Gesellschaft stattfindet, was aber so wenig gesehen wird, dass ich mir da einfach wünschen würde, dass sich das sehr bald und sehr schnell ändert, auch wenn wir es noch nicht restlos erforscht haben und verstehen, weil wir ja auch nur von diesem Punkt aus anfangen können, Therapien oder auch Maßnahmen zu entwickeln, die dann den meisten Betroffenen zumindest helfen werden.
Frau Grams, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch die Kraft, dann hier ein bisschen Auskunft zu geben über Ihre Situation. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Dankeschön und danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, das ist eine krasse Geschichte. Nochmal vielen Dank an Nathalie Grams, dass sie das mit mir und dann auch euch geteilt hat. Und Anna, sag mal, inwiefern steht denn Frau Grams da auch stellvertretend für viele andere Betroffene?
Ja, also das ist leider eine sehr typische Geschichte, würde ich sagen. Und ja, das halt auch in mehrerlei Hinsicht. Also was sie ja beschreibt, sind zum Beispiel die Störung des autonomen Nervensystems, Kreislauf, Verdauung, Herzfrequenz, Schlaf, auch diese Reizverarbeitungsstörung. Ja, das fand ich auch in ihrem Artikel, den sie für uns angefertigt hat, sehr eindrücklich. Also sie hatte geschrieben, jedes Vogelgezwitscher vor dem Fenster wird zu unerträglich lautem Gekreische. Und das ist auch recht typisch für Betroffene. Beispielsweise ist eine gute Freundin von mir auch schwer an MECFS erkrankt und ja, sie liegt seit einem Jahr auch nur noch im dunklen Zimmer, komplett reizarm. Und ich kann natürlich nicht mit ihr sprechen, aber ich stehe mit ihrer Mutter in Kontakt. Und sie erzählte auch, dass für sie halt auch ja kaum hörbare Musik, also die würden andere kaum wahrnehmen, als extrem laut empfunden wird. Und Frau Grams beschreibt es ja auch so, dass sie teilweise nur mit Kopfhörern aus dem Haus geht und mit dunkler Sonnenbrille. Genau, also das ist schon sehr typisch und ja, bei Frau Grams ist es ja auch so, dass sie hat uns erzählt, dass sie 60-80% der Zeit im Bett liegt, im abgedunkelten Raum und das ist ja schon wirklich extrem schlimm und wenn man bedenkt, dass Frau Grams ja auch mal so aktiv war und engagiert und sportlich. Ja, und es gibt halt auch Betroffene, die wirklich gar nichts mehr machen können, also die wirklich nur noch ins Dunkle starren, wenn sie überhaupt starren können, denn die meisten tragen halt eine Augenklappe, um wirklich gar keine Reize mehr aufzunehmen. Genau, und abgesehen davon, von diesen Symptomen, beschreibt Frau Grams ja auch diese Verzweiflung und ständig gegen Mauern zu rennen, was Behörden angeht, Kassen, das medizinische System. Und das ist ja auch ein Zustand, für den die Betroffenen ja wirklich gar keine Energie haben. Also das kommt ja noch hinzu. Und da kann man schon froh sein, wenn man Angehörige hat und Familie, die sich dann irgendwie damit mit bemühen und einsetzen. Das geht natürlich nicht jedem so. Aber so dieses Gefühl, ich werde gar nicht ernst genommen vom medizinischen System, also das hört man wirklich häufig. Und ja, es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, da resignieren die Menschen. Ja, und was man noch sagen muss, Frau Grams ist ja selbst Ärztin. Das heißt, die hat ja auch schon irgendwie Background-Wissen und Kontakte. Und sie kommt an diese Off-Label-Medikamente. Sie probiert viel aus, auch Nahrungsergänzungsmittel. Und das sind auch enorme Kosten monatlich. Und das kann natürlich auch nicht jeder so tragen. Also insofern ist ihr Schicksal sehr typisch, aber in manchen Punkten auch speziell.
Und du hast dich im Rahmen dieser Themenwoche jetzt mit Carmen Scheibenbogen unterhalten. Die ist von der Charité in Berlin und befasst sich wissenschaftlich mit dem Thema, ne?
Genau, ja. Also Frau Scheibenbogen ist Professorin für Immunologie an der Berliner Charité und sie gehört wirklich zu den wenigen Fachleuten in Deutschland, die sich auf ME/CFS spezialisiert haben. Ja, und sie forscht halt zu den Ursachen der Erkrankung und wie man das therapieren kann. Und das tut sie schon lange, also schon bevor das Coronavirus halt aufgetaucht ist und bevor ja die Erkrankung durch die Pandemie überhaupt bekannt wurde. Ja, sie forscht speziell zu den Veränderungen im Immunsystem. Sie hat auch eine Studienplattform ins Leben gerufen und hier finden klinische Studien zu Medikamenten statt. Und ja, sie hat tatsächlich auch 2022 das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihren Einsatz bekommen, für Betroffene mit ME/CFS.
Und jetzt hat sowohl Nathalie Grams als auch viele andere Betroffene, hast du ja gerade auch so ein bisschen geschildert, ja, sich beschwert, dass eben diese Symptome dann doch häufig so ein bisschen als ja psychosomatisch irgendwie abgetan werden. Das ist ein häufiges Argument, was man hört. Was sagt denn dann Frau Scheibenbogen dazu, die sich schon lange damit befasst?
Ja, also das mit der Psychosomatik hört man halt auch heute immer noch viel zu häufig und zuletzt tatsächlich auch von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, also der DGN. Die müssten es eigentlich besser wissen. Also die haben im Sommer ein Statement veröffentlicht, dass man bezüglich ME/CFS mehr auf psychosomatische Therapieansätze fokussieren sollte. Ja, genau. Und da hat es auch viel Kritik zugegeben und Frau Scheibenbogen bezeichnet das auch als Schlag ins Gesicht für die Betroffenen. Ja, um es mal klar zu sagen, also es geht nicht darum, dass man jetzt eine psychische Erkrankung als weniger schlimm darstellen will. Aber es geht darum, man muss natürlich ganz klar den Ursachen auf den Grund gehen. Und bei ME/CFS handelt es sich primär um eine Erkrankung, die durch eine Virusinfektion ausgelöst wird. Und es ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung. Und das ist auch alles mittlerweile durch Forschung gut belegt. Das Immunsystem der Patienten schießt quasi gegen den eigenen Körper. Ja, und die Auswirkungen sieht man im Gehirn, in den Organen, in den Muskeln. Und ja, da gibt es viele konkrete Befunde mittlerweile. Und das sagt natürlich auch ganz klar Professor Scheibenbogen. Ja, und sie kritisiert diese Haltung auch sehr und sagt auch, dass das Statement der DGN nicht dem Stand der internationalen Forschung entspricht. Und es wurden ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder so psychosomatische Konzepte empfohlen, um den Patienten zu helfen. Das ist zum Beispiel Bewegungstherapie. Und das ist völlig kontraproduktiv. Das hilft gar nicht und macht alles viel, viel schlimmer. Ja, und dieses Vorurteil, das gibt's halt schon wahnsinnig lange. Und Frau Scheibenbogen datiert das so auf die 50er, 60er Jahre zurück. Da gab es schon immer wieder Ausbrüche von ME/CFS. Aber das, ja, ist halt eine Krankheit, die vor allem Frauen trifft. Und man hat das schnell in die Schublade geschoben. Ja, psychisch bedingte Frauenkrankheit. Ja, und aus der Schublade kann man das schwer wieder rausholen. Und langsam kommt ein Umdenken in die Gesellschaft und in das medizinische System, auch dank der Pandemie.
Mhm. Und was wissen wir denn jetzt eigentlich Stand heute darüber, was da wirklich im Körper vor sich geht?
Ja, also der Mechanismus hinter ME/CFS, also der Krankheitsmechanismus, ist noch nicht vollständig aufgeschlüsselt. Allerdings wurden in den letzten 3 Jahrzehnten schon viele pathophysiologische Auffälligkeiten gefunden. Also mittlerweile weiß man, es ist eine neuroimmunologische Erkrankung. Das heißt, also die betrifft das Immunsystem und das Nervensystem. Und was laut Professor Scheibenbogen ganz deutlich ist, also Autoantikörper sind bei einem großen Teil der Patienten das Hauptproblem. Das sind Antikörper, die sich aufgrund einer Virusinfektion gegen den eigenen Körper richten können. Das kennt man beispielsweise ja auch von Multipler Sklerose. Und da greift das Immunsystem die Isolierschicht der eigenen Nervenzellen im Gehirn an. Genau, und bei ME/CFS ist es jetzt so, dass die Autoantikörper unter anderem an Stressrezeptoren binden. Und diese Stressrezeptoren sorgen unter anderem dafür, dass bei Belastung die Blutgefäße geweitet werden. Also das ist quasi wichtig für die autonome Steuerung im Körper, für das Herz-Kreislauf-System. Und ja, man weiß schon lange, dass das ein Problem ist bei ME/CFS. Und jetzt langsam kommt man auch wirklich dahinter, warum das so ist. Und eine mögliche Ursache könnte sein, dass diese Autoantikörper an den Beta-2-Rezeptor binden. Und Professor Scheibenbogen und ihr Team konnten halt zeigen, dass dieser Rezeptor dann nicht mehr richtig funktioniert und dass dadurch weniger Blut im Gehirn ankommt und in der Muskulatur. Und das kann tatsächlich schon zu einem großen Teil das Krankheitsbild erklären. Nehmen wir zum Beispiel die postexertionelle Malaise, also diese Verschlimmerung nach Belastung, da schmerzen ja auch die ganzen Muskeln im Körper. Und das zeigt mittlerweile auch die Forschung, wie das passieren kann. Denn in den Muskelzellen, wie in allen anderen Zellen des Körpers auch, sind ja die Mitochondrien die Kraftwerke. Und Mitochondrien erzeugen Energie mit Sauerstoff und Wasserstoff. Und genau, wenn da eine Minderdurchblutung stattfindet, weil die Gefäße nicht mehr richtig funktionieren, dann kommt es halt zum Sauerstoffmangel im Muskel und durch komplizierte Prozesse übersäuert der Muskel dann. Damit er nicht geschädigt wird, muss er dagegen ansteuern. Und dabei, um quasi Energie zu erzeugen, setzt er bestimmte Faktoren frei, um die Durchblutung zu verbessern. Und diese Stoffe können massive Schmerzen auslösen. Diese Muskelschäden kann man auch mit Hilfe von Biopsie mittlerweile nachweisen. Das heißt, man findet im Körper auch Entzündung der Gefäße durch diese Autoimmunprozesse. Man findet Entzündung im Gehirn und in der Hirnflüssigkeit. Und das alles, also diese Minderdurchblutung des Hirns und die Entzündung, können halt die neurologischen Symptome erklären, wie beispielsweise Brain Fog. Das heißt, so psychisch bedingt ist da jetzt erstmal nichts. Und man kann das auch alles sehr schön, wer sich dafür interessiert, auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS durchlesen. Da ist alles sehr schön verständlich beschrieben.
Okay, so viel jetzt mal zum Krankheitsbild. Wie sieht's denn aus mit den Heilungschancen, also und Behandlungsmöglichkeiten? Was kann man denn tun?
Ja, also das kann man noch nicht genau sagen. Aktuell gibt es ja noch keine zugelassenen kurativen Medikamente. Das ist alles noch in der Erprobung, aber da ist sehr vieles ja auf einem guten Weg. Also wenn man jetzt nichts tun würde, da gibt es halt eine winzige Spontanheilungsrate bei ME/CFS. Also nur ganz, ganz wenige Menschen kommen da aus eigener Kraft halt wieder raus. Aber da die Forschung jetzt endlich mehr Fahrt aufnimmt, steigen auch die Chancen auf effektive Behandlung. Und einer der vielversprechendsten Ansätze basiert laut Professor Scheibenbogen auf monoklonalen Antikörpern. Und die richten sich halt gegen diese Zellen, die die Autoantikörper produzieren. Das sind die B- und die Plasmazellen. Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen und gleich die Plasmazellen, also die reifen B-Zellen, aus dem Blut entfernen. Und in Norwegen wurde dazu eine erste Studie veröffentlicht und sie haben 10 ME/CFS-Patientinnen mit einer Pilotstudie mit dem bereits zugelassenen Antikörper gegen Plasmazellen behandelt. Und von diesen 10 Frauen sind 6 gut darauf angesprochen und 5 sind tatsächlich weitgehend genesen. Und darunter ist auch eine Frau, die seit 35 Jahren erkrankt war. Allerdings gibt es bei ME/CFS viele Subgruppen, also Patienten, die sich hinsichtlich den Blutmarkern unterscheiden, so was Immunzellen angeht. Die haben unterschiedliche Muster im Blut, das kann man auch testen. Dabei handelt es sich um verschiedene Varianten, Veränderungen in den B-Zellen und T-Zellen, also das sind Immunzellen. Und in einer Studie von der Charité haben 3/4 von ME/CFS-Patienten auf eine Blutwäsche angesprochen, also wo man diese Autoantikörper produzierenden Immunzellen entfernt hat. Und nur die ein bestimmtes Muster hatten im Blut, haben auf diese Behandlung angesprochen. Das heißt, es wird nicht eine Therapie geben für alle. Man muss ganz genau gucken, wie unterscheiden sich die Patienten und was hilft denen dann im Speziellen.
Und woran wird da so aktuell gerade geforscht, um eben Betroffenen künftig auch besser helfen zu können?
Ja, also an der Charité wurde 2022 eine Studienplattform aufgebaut. Da werden halt klinische Studien durchgeführt, die auch vom Bund gefördert werden. Und hierbei werden aktuell verschiedene Optionen ausprobiert. Also Immunadsorption, also Blutwäsche, um Antikörper eben und Autoantikörper produzierende Immunzellen aus dem Blut zu entfernen. Oder auch hochdosiertes Prednisolon, das ist, um Entzündung zu bremsen. Außerdem wird ein Medikament zur besseren Durchblutung getestet, sowie die hyperbare Sauerstofftherapie. Und hierbei wird mit hohem Druck Sauerstoff verabreicht, über Wochen und immer wieder. Und das steigert wohl bei vielen die kognitive Leistungsfähigkeit wieder und lindert die Fatigue. Genau, und aktuell wurde eine Förderung beantragt, um mehrere monoklonale Antikörper zu testen. Und ja, wenn diese Förderung bewilligt wird, dann war Frau Scheibenbogen auch voller Hoffnung, dass das schnell umgesetzt wird und dann auch in die Zulassungsstudien jetzt bald geht.
Ja, und bis dahin oder solange eben noch keine Heilung in dem Sinne von ME/CFS möglich ist, ist die Frage der Prävention ja umso dringlicher. Was kann man denn machen, um sich jetzt zum Beispiel vor schweren Long-Covid-Verläufen dann, die ja auch zu sowas führen können, zu schützen? Und welche Rolle spielen zum Beispiel Impfungen oder bestimmte Medikamente dann auch?
Ja, also Impfungen verringern wohl das Risiko für schwere Verläufe und Long-Covid um ungefähr 50%. Und wenn man schon erkrankt ist, also wenn man eine Corona-Infektion hat, ja, da gibt es ein Medikament, das heißt Metformin. Das ist eigentlich für Diabetiker. Und irgendwie das senkt den Blutzuckerspiegel. Dazu gab es eine große kontrollierte Studie. Und wenn man das Mittel innerhalb von 3 Tagen nach der Infektion über 2 Wochen einnimmt, dann vermindert das das Risiko für Long-Covid um 2/3. Allerdings hat man dieses Mittel bisher nur bei Menschen getestet, die einen relativ hohen BMI haben. Deswegen ist die Interpretation noch ein bisschen eingeschränkt.
Verstehe, okay. Das heißt, man ist auch noch weiter auf der Suche. Und Anna, ich würde ganz zum Ende noch auf was kommen. Ihr macht ja eine ganze Themenwoche dazu. Wir haben gehört, es geht einmal um Nathalie Grams, die ihr hier im Podcast gehört habt. Könnt ihr nochmal ausführlicher auf jeden Fall nachlesen auf spektrum.de und dann natürlich dein Gespräch mit Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin. Was macht ihr denn noch in der Themenwoche?
Ja, also wir haben einen Artikel über schwer betroffene Kinder und Jugendliche. Also die sind natürlich nochmal auf eine besondere Weise beeinträchtigt, weil ihnen ja durch die Erkrankung eine wichtige Entwicklungsphase geraubt wird. Das betrifft nur wenige Minderjährige, weil Kinder und Jugendliche sich meist schneller von Long-Covid erholen als Erwachsene. Aber einige trifft es halt doch. Und ja, wie gestalten sie ihren Schulalltag vor allem? Und wie gehen die Eltern in der Situation damit um? Und ein weiterer Text beschäftigt sich speziell mit reaktivierten Viren. Also bei manchen Menschen wird durch das Coronavirus das schlafende Epstein-Barr-Virus geweckt. Und Epstein-Barr, das gehört zu den Herpesviren und die lösen das pfeifersche Drüsenfieber aus. Genau, und die ruhen dann in den Zellen, die verstecken sich in Immunzellen und können da schlummern, keine Symptome auslösen. Tja, und durch die Corona-Infektion kann es passieren, dass die wieder aufgeweckt werden. Und man sieht auch, dass bei Menschen, die quasi Antikörper gegen Epstein-Barr und auch das Coronavirus gleichzeitig haben im Blut, dass das Long-Covid-Risiko da besonders hoch ist. Und unser Autor Frederik Jötten ist halt der Frage nachgegangen, wie dieses Wiedererwecken zu Long-Covid-Symptomen führen kann und ob das für die Behandlung relevant ist. Genau, und dann zum Schluss habe ich noch ein Interview geführt mit Joachim Schulze vom DZNE in Bonn. Er koordiniert ein großes EU-gefördertes Projekt namens Neurocov. Also es geht dabei um die neurologischen Probleme konkret, also um Neuro-Covid. Er erklärt in dem Interview, zu welchen neurologischen Schäden es kommen kann und warum. Und er versucht halt rauszufinden mit internationalen Kollegen, wie man diese Symptome molekular charakterisieren kann und auch welche Therapien man dagegen richten kann. Und er findet auch deutliche Worte gegenüber der Politik, die seines Erachtens falsche Prioritäten setzen, welche Forschung gefördert wird und welche nicht. Also es ist sehr lesenswert und spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr viele Facetten zu dem großen Themenbereich ME/CFS, über den wir, glaube ich, alle auch noch zu wenig wissen. Also insofern die Empfehlung, sich da bei spektrum.de das Ganze mal anzuschauen. Wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Texte dazu, Interviews und so weiter. Sehr interessant und für die Betroffenen auch wichtig, dass wir alle uns darüber informieren und dass über das Thema auch gesprochen wird. Insofern vielen, vielen Dank, Anna, fürs Erklären.
Sehr gerne.
Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nämlich wäre schön, wenn ihr dann auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Die kommt wie immer am kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.